Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 50. Sendung von Abenteuer NLP und Kommunikation. Ja, in 10 Tagen ist Weihnachten und in 15 Tagen neigt sich dieses Jahr 2007 dem Ende zu. Und vielleicht fragt sich ja der eine oder die andere von euch, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Denn zum Produzieren von ein paar anständigen Podcasts hat es ja bei Hans Jürgen anscheinend dieses Jahr nicht oder kaum gereicht. Stimmt, es war für mich ein wirklich turbulentes Jahr. Mit vielen wahrhaft merkwürdigen Projekten und die alle ziemlich viel Spaß gemacht haben und leider mindestens so viel Zeit gekostet haben, was mir ein bisschen an der Podcasterei abging. Insoweit lasst mich die Zeit bis zum Jahreswechsel nutzen, um ein wenig über das zu plaudern, was mich 2007 so bewegt hat. Wenn ihr wollt, quasi so eine unterhaltsame Rückschau, in der ich mir erlaube, recht frei zu assoziieren, auch mal abzuschweifen, ein paar gedankliche Purzelbäume zu schlagen, bis es im neuen Jahr, und da bin ich wild entschlossen, ein neues Abenteuer Kommunikation geben wird. Anders als bisher. Aber davon später mehr. Ab heute wird es also bis Weihnachten oder vielleicht sogar bis Silvester, mal gucken, wie die Zeit ausreicht, ein paar kurze Podcasts zu meinen bzw. unseren Highlights 2007 geben. Also gehen wir die Timeline mal etwas zurück. Dezember, November, Oktober, September, August, Juli, Juni, Mai, April, März, Februar, ja, beginnen wir im Januar 2007. Damals, ich kann mich noch ganz gut erinnern, waren kaum die letzten Silvesterkracher verhallt, machte ich mich am 1. Januar, zum Missvergnügen meiner Familie, auf den Weg in Richtung Chiemsee, um dort zusammen mit zwei lieben Trainerkollegen, die ihr auch kennt, wenn ihr beim Sommercamp dabei wart, nämlich mit Ute und Thorsten, und 8 ziemlich mutigen Teilnehmern auf dieses neue Jahr 2007 mit einer wirklich merkwürdigen Woche zu beginnen. Aber lasst mich etwas ausholen. Wie ja der ein oder andere bereits weiß, hat NLP ja 3 hauptsächliche Wurzeln. A, diesen familientherapeutischen Ansatz von Virginia Satir. B, die Hypnosearbeit von Milton H. Erickson. Und C, die Einflüsse aus der Gestalttherapie nach Fritz Perls. Ja, und irgendwann Mitte 2005, stieß ich mal drauf, dass ich eigentlich recht gut darüber Bescheid wusste, was wir NLPler eigentlich von Mr. Erickson und auch von Mrs. Satir geerbt hatten, aber eigentlich nirgendwo konkrete Spuren von Herrn Perls bei uns im NLP fand. Und ihr könnt euch vorstellen, sowas ärgert einen dann schon als NLP-Trainer. Stellt euch nur mal vor, da fragt mich einer meiner Practitioner, hey, sag mal Hans-Jürgen, was genau hat NLP denn mit Gestalttherapie zu tun? Und ich wüsste darauf relativ wenig zu sagen. Naja, und da ich damals gerade nichts Besseres in Sachen eigener Weiterbildung vorhatte, beschloss ich mich einige Zeit bei den Gestaltleuten umzuschauen, einfach um rauszukriegen, was denn da rübergeschwappt ist ins NLP. Ich habe ein bisschen recherchiert und irgendwann blieb ich dann beim IGE hängen, beim Institut für Gestalt und Erfahrung, beim Thorsten und beim Franz. Vielleicht auch deshalb, weil diese beiden Leiter, Thorsten und Franz, nicht nur Gestalt anboten, sondern noch einen anderen Selbsterfahrungsprozess namens Heldenreise, von der ich euch heute ein paar Takte erzählen möchte. Auch deshalb, weil Ute und ich zusammen mit Thorsten und 8 mutigen Teilnehmer genau in dieser ersten Januarwoche 2007 unsere erste Heldenreise am Chiemsee durchführten. Und das war ein wirkliches Highlight. Aber was genau ist also diese Heldenreise und warum ist sie etwas, was ihr seitdem auch in meinem Trainingsprogramm wiederfindet? Jo, das ist so relativ einfach. Nee, einfach ist es nicht zu beschreiben. Ich mache doch mal einen Versuch. Vielleicht kennt ihr das Gefühl in euch selbst ab und zu. Das Gefühl kommt nicht jeden Tag, vielleicht auch nicht jede Woche. Sicherlich auch nicht jeden Monat, aber hin und wieder, wenn man so in sein eigenes Leben zurückblickt, kennt man, glaube ich, das Gefühl, kennt, glaube ich, jeder von uns. Das Leben plätschert so hin und man geht so seinen üblichen Weg. Tag ein, Tag aus. Aber irgendwann plötzlich, eines Tages schießt einem eine Idee in den Kopf. Eine Idee, die einen völlig fasziniert, die einen nicht mehr loslässt. Eine Idee, die das Leben, das eigene Leben verändern könnte. Und man denkt, hey, wow, genau das könnte es sein. Das wäre genau das, was ich mir wirklich für mein Leben wünschen würde. Mag sein, ob das ein Job ist, ob das etwas, was die Beziehung betrifft, ist, was auch immer. Und für einen Moment oder auch vielleicht für zwei ist man absolut begeistert von diesem Gedanken, schwelgt in Euphorie und malt sich aus, wie es wäre, wenn man genau das anpacken würde. Aber kaum hat man diesen Gedanken zu Ende gedacht, meldet sich ein anderer Teil in uns selbst, der da meint, hey, komm, was soll dieser Quatsch? Was willst du denn eigentlich? Es geht dir doch gar nicht so schlecht. Warum willst du was ändern? Komm, sei zufrieden, wie es ist. Damit bist du zwar nicht super glücklich, okay, das verstehe ich, aber wenigstens bist du auf der sicheren Seite. Wenn du etwas Neues beginnst, weißt du nie, was auf dich zukommt. Und während dieser erste Teil oder dieser zweite Teil in uns so vor sich hinquakt, schmilzt der erste Gedanke dahin wie eine Schneeflocke in der Hölle. Und man kehrt zurück zum Normalen, Tag ein, Tag aus. Was aber irgendwo ganz tief im Hinterstübchen bleibt, ist dieses Gefühl von Sehnsucht. Was wäre, wenn ich das wirklich angehen würde? Kennt ihr das Gefühl? Naja, in all den Jahren, in denen ich nun mit Menschen an dem Thema Veränderung arbeite, ist mir immer wieder dieser Grundkonflikt begegnet, also dieser Konflikt zwischen innerer Aufbruchstimmung, der Lust, etwas Neues, Aufregendes anzupacken, der Sehnsucht nach dem wirklichen Glück, was das auch immer für uns sein mag, und andererseits aber diesem sicherheitsbewussten Bremser in uns, dem großen Ja-Aber, der vieles in Zweifel stellt. Schaffe ich das wirklich? Ist das wirklich etwas? Soll ich es wirklich tun? Und überlegt mal einen Moment, so neu ist dieser innere Konflikt gar nicht. Also das hat nichts mit dem Erwachsensein zu tun. Wenn wir mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückschauen, haben wir spätestens alle in der Pubertät diesen Konflikt erlebt. Wenn wir nämlich einerseits danach strebten, damals erwachsen zu sein oder zu werden oder wenigstens so tun, als ob, und andererseits uns nach dieser Geborgenheit unserer Kindheit zurücksehnten. Ich habe das gut bei meiner großen Tochter erlebt, als sie so in die Pubertät kam. Kathi ist jetzt 12, wird demnächst 13. Und auf der einen Seite ist alles das, was mit Erwachsensein zu tun hat, die Hightech-Spielereichen vom Papa und die Schminke, nicht vom Papa, sondern von der Mama, und die Musik und die Klamotten und akademisches Gelaber und. Also dieses Erwachsensein. Und auf der anderen Seite gibt es Momente bei ihr, wo ich richtig merke, sie sehnt sich zurück nach diesem Kindsein, nach Puppen, nach Geborgensein, nach Einfachkeit, weg von dieser komplexen Welt des Erwachsenen. Also es ist wirklich so eine Schwelle. Ja, und das hat nicht nur was mit der Pubertät zu tun, sondern denk mal drüber nach, ein paar Jahre später, als wir vor dem mehr oder weniger großen Herausforderung standen, die Verantwortung zum Beispiel für eine Partnerschaft oder Familie zu übernehmen. Und auch dann manchmal sehnsüchtig zurückdachten an die Unbeschwertheit und die Freiheit unseres Junggesellendaseins. Kurzum, man könnte sagen, das Leben besteht aus vielen, vielen, vielen kleinen und großen Übergängen. Und immer wieder stehen wir an der Schwelle zu etwas Neuem, zu etwas Unbekannten. Hermann Hesse lässt grüßen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen. um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben und jedem Anfang und den Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Stufengedicht von Hermann Hesse, der das ganz gut beschreibt, was ich damit meine mit diesen Übergängen. Naja, und in alten, archaischen Kulturen wurden diese Übergangsstufen meistens begleitet durch Rituale oder Initiationsriten, die demjenigen oder derjenigen, der vor dieser Stufe stand, Sicherheit und Halt gaben. Ja, und wie sieht es mit diesen Ritualen in unserer heutigen, mehr oder weniger hektischen Zeit aus? Es scheint kaum Zeit dafür zu sein, Menschen zu begleiten. Und was die Konsequenz ist, ist, wir sind oftmals alleine gelassen oder fühlen uns alleine gelassen und müssen sehen, wie wir mit diesen Übergängen selbst zurechtkommen. So, zurück zur Heldenreise. Wenn ihr also wollt, ist diese Heldenreise genau ein solches Ritual. Und um genau zu sein, ein recht alter Zyklus von einzelnen Erfahrungsstufen, die übrigens auf einen Anthropologen namens Joseph Campbell zurückgehen. Ja, dieser Campbell hat sich schon 1950, 48, so um den Dreh rum, mit Mythen, mit großen Mythen dieser Welt beschäftigt. Und er entdeckte, dieser Campbell, dass alle großen Mythen, also die griechische Odyssee, indianische Mythen und, dass alle diese großen Mythen gemeinsame Muster aufweisen. Das heißt, dass in all diesen großen Weltgeschichten gemeinsame Prinzipien herrschen, wie sie aufgebaut sind. Und das nannte er den Monomythos. Ja, und wenn wir davon ausgehen, dass all diese großen Mythen im Kern ja weniger Unterhaltung im Sinn hatten, sondern irgendwie versuchten, den Menschen zu erklären, wie und was Leben sein kann, dann liegt es irgendwie nahe, dass es dieser Monomythos war, der Menschen durch Jahrtausende tief bewegt hat. Aber zurück zu unserer Heldenreise und dem Mann, der sie entwickelte, nämlich Paul Rabion. Paul ist 1931 in Detroit geboren, studierte Philosophie und Theaterwissenschaften und besaß in den 60er Jahren ein kleines Theater an der Westküste Amerikas. Probierte dort viel, viel aus, experimentierte, bis er eines Tages mitten auf der Bühne in eine recht tiefe existenzielle Krise stürzte. Und Schlag auf Fall gab er seine Theaterarbeit auf, zog sich zurück und begann zu meditieren. Wenn ihr so wollt, er begab sich auf der Suche nach dem Sinn. Und auf diese Suche oder diese Suche führte ihn schließlich an einen der schönsten Orte Amerikas, nämlich nach Big Sur. Big Sur wurde 1962 wohl eines der ersten interdisziplinären Denkschulen überhaupt der westlichen Welt gegründet, nämlich das Esalen-Institut. Und im Esalen-Institut, da gaben sich viele große Denker, Philosophen, Therapeuten und Wissenschaftler die Klinke in die Hand. Und dort begann Campbell bei einem der Gründungsmitglieder des Esalen-Instituts, nämlich bei Dick Price, Gestalttherapie zu studieren. Und dort, am Big Sur, begegnete er auch Joseph Campbell. Ja, und jetzt kann man sich überlegen, was passiert, wenn ein Mann, der eher aus der Theaterwelt kommt, auf quasi wieder ein Theater, nämlich ein uraltes Theater, das Theater der Mythen, stieß auf dieses Geheimnis des Monomythos. Vor dem Hintergrund, nämlich seiner Theatervergangenheit und seinen jetzt gelernten Ansätzen der humanistischen Psychologie, sprich Gestalt, begann Rabion eine Art, eine Art therapeutisches Ritual zu schaffen. Und das nannte er Heldenreise. Übrigens habe ich auch kürzlich mal gelesen, Jahre später, es muss wohl in den 70ern, Ende der 70er gewesen sein, lud auch George Lucas, den ihr vielleicht kennt von der Star Wars Trilogie, diesen Joseph Campbell auf seine Skywalker Ranch ein, um zu zeigen, dass Lucas genau seine Star Wars Trilogie genau nach diesem Prinzip der Heldenreise aufgebaut hat. Ja, und es ist heute kein Geheimnis mehr, dass in Hollywood viele, viele große Filme nach genau diesen Prinzipien des Monomythos bzw. der Heldenreise komponiert werden. Warum? Ja, das wäre Thema für einen anderen Podcast. Also das nur am Rande. Ja, soweit zur Geschichte der Heldenreise. Aber was ist das nun? Was haben wir damals im Januar eigentlich gemacht in diesen 6 Tagen? Was passiert in der Heldenreise und wozu ist sie gut? Ja, wenn ihr so wollt, ist unsere Heldenreise ein 6-tägiges Abenteuer. Ein Abenteuer zur inneren Klärung und zur persönlichen Weiterentwicklung. Ein Abenteuer, in dem man unterstützt durch Musik und viel Bewegung, durch verschiedene dramaturgisch genau festgelegte Stationen reist. Und einige, die von der Heldenreise gehört haben, fragen mich dann immer, ja, aber was habe ich denn genau davon? Und ich antworte meist, du, das, was du dir nimmst und das, was du in diesen 6 Tagen zulässt. Also ihr dürft euch bitte die Heldenreise nicht als klassisches Seminar vorstellen, weil es gibt im klassischen Sinne da nichts zu lernen. Die Heldenreise ist ein Weg, ein alter Weg mit neuen Methoden, aber kein Ziel. Wir wollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und eng, er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zur Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde. Ja, das ist das, was mein Highlight im Januar 2007 ausmacht. War eine tolle Erfahrung und wir werden diesen Weg sicher weitergehen, Ute, Thorsten und ich. Und wir werden deshalb auch im März 2008 wieder die Anker lichten und die Segel setzen und mit höchstens 8, 9 mutigen Abenteurern eine zweite Heldenreise starten. Das war mein erstes Highlight für mich im Jahr 2007 und übermorgen geht es weiter mit dem zweiten Highlight. Wie immer findet ihr alle wichtigen Infos zu diesem Podcast in den Shownotes auf www.dasabenteuerleben.de und ich denke, bis übermorgen wünsche ich euch alles Liebe, egal wo ihr seid. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen.